Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, lieber Konstantin, bist du, Konstantin Lotz, bayerischer Notarassessor, bei uns eingesetzt in den Referaten für Immobilienrecht und Erbrecht. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, lieber Andreas. Ich pflege ja normal an dieser Stelle immer zu sagen, schön mit dir hier zu sein. Das scheint mir heute angesichts der Gegebenheiten nicht unmittelbar zu passen, die Formulierung.
Du sprichst es schon an. Wir haben ein Novum. Wir nehmen zum ersten Mal den D&I-Podcast remote auf. Ich sitze in meinem Büro. Du sitzt im Homeoffice. Wir haben uns dafür die nötige Technik angeschafft und jetzt nach doch längerem Probieren im Vorfeld hat es jetzt auch geklappt. Wir sind zusammengeschaltet. Es wird alles aufgenommen. Ich bin sehr gespannt auf die Qualität. Und wenn das klappt, wird es natürlich auch für uns hier im Podcast ganz neue und schöne Möglichkeiten bieten, wenn wir so Remote-Aufnahmen machen könnten. Denn dann könnten wir uns ja auch in der Zukunft mal mit anderen Notarinnen und Notaren aus der Praxis zusammenschalten. Vielleicht dann eben aus Anlass bestimmter Anfragen oder wenn wir mal einen Experten, eine Expertin vors Mikrofon kriegen wollen. Also wir sind ganz zuversichtlich, dass das jetzt dann funktioniert. Schön, dass du heute und vielen Dank, dass du heute als Versuchskaninchen sozusagen mal von zu Hause aus mitmachst.
Sehr, sehr gern.
Wir besprechen eine BGH-Entscheidung, also wie schon in der Folge von letzter Woche, eine Neuerung, BGH 5. Zivilsenat, ein Beschluss vom 20.11.2025, der jetzt so langsam die Runde macht. Es erscheinen die ersten Anmerkungen dazu in der NJW. Wir hatten auch schon im D&I-Report im zweiten Heft eine Zusammenfassung angeboten. Und die Entscheidung hat große Auswirkungen auf die notarielle Praxis. Deswegen müssen wir sie unbedingt, wie ich finde, hier auch einmal im Podcast vorstellen. Es geht, grober Kontext, um den Nachweis der Erbfolge im Grundbuchverfahren. Also wir sind so, wenn man sich die Normen anguckt, im 35 GBO insbesondere, wann kann ich mit einem notariellen Testament, mit einem notariellen Erbvertrag im Grundbuch die Erbfolge nachweisen. Und da gab es immer in der Praxis so ein paar kleine Problemfälle, wo man dann, obwohl man jetzt ja ein notarielles Testament hatte, trotzdem noch relativ viel Aufwand hatte, um eben die Erbfolge nachzuweisen durch eidesstattliche Versicherungen, durch Erbschein und dergleichen. Und da hat der BGH jetzt eine sehr praxisfreundliche Entscheidung getroffen, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Ich mache es wie immer und starte mal mit dem Sachverhalt. Diesmal natürlich nicht mit dem Sachverhalt des Gutachtens, sondern mit dem Sachverhalt, der dieser BGH-Entscheidung zugrunde lag. Ein kleines bisschen vereinfacht, aber die wesentlichen Themen sind drin. Wir haben im Grundbuch eingetragen einen Großvater G. Und dieser Großvater G. hat also zwei Kinder hinterlassen, eine Tochter T. und den Sohn S. Und mit notariellem Testament hat dieser Großvater, das Testament war aus dem Jahr 1978, bestimmt, dass T. und S., also seine beiden Kinder, je zur Hälfte befreite Vorerben sein sollten. Also er hat Vor- und Nacherbfolge angeordnet und seine beiden Kinder T. und S. je zur Hälfte als befreite Vorerben eingesetzt. Für die Teilung des Nachlasses hat er dann angeordnet, dass die T, also die Tochter, ein Grundstück erhalten sollte. Und weiter hieß es in diesem Testament, dass Erben, und zwar sowohl die Ersatz- als auch die Nacherben, nach meinen Kindern auf das, was diese jeweils aus meinem Nachlass erhalten, wieder deren jeweilige Kinder je zu gleichen Teilen sein sollen. Also er hat als Nacherben, jetzt vereinfacht ausgedrückt, die Enkel bestimmt, aber er hat die Enkel eben in diesem Testament nicht namentlich benannt, sondern da steht im Wesentlichen nur drin, Nacherben sind halt die Kinder der Erben. So ist die Formulierung etwas verkürzt. Und jetzt verstirbt der Großvater im Jahr 1980 und die Tochter wird dann in der Folge als Alleineigentümerin im Grundbuch eingetragen, also aufgrund dieser Teilungsanordnung in diesem Testament. Die T ist jetzt Alleineigentümerin im Grundbuch und im Jahr 2022 verstirbt nun auch die T. Und damit tritt eben der Nacherbfall ein. Und deren beiden Kinder, nämlich die Enkelin 1 und der Enkel 2, also hier genannt E1 und E2, beantragen dann daraufhin, in ungeteilter Erbengemeinschaft ins Grundbuch eingetragen zu werden. Also sie gehen mit diesem notariellen Testament und den Sterbeurkunden und den Geburtsurkunden, die sie so haben, zum Grundbuchamt und sagen, ja hier, also wir sind ja jetzt die Nacherben, wir möchten jetzt gerne in Erbengemeinschaft ins Grundbuch eingetragen werden. Und das Grundbuchamt sagt, ja, wir wollen einen Erbschein und zwar zum Nachweis dafür, dass ihr die alleinigen Nacherben des G seid. Denn ihr steht ja schließlich nicht namentlich benannt in dem Testament eures Großvaters, sondern es könnte ja durchaus sein, dass eure Mutter die T noch weitere Kinder hatte und ihr das jetzt hier eben geflissentlich verschweigt. Also das betrifft so diese Thematik Nachweis negativer Tatsachen im Grundbuchverfahren. Und für die Kinder und für die Enkel hier E1, E2 ist es ein bisschen unbefriedigende Situation, weil die sagen, naja, jetzt war sozusagen, unser Großvater war schon beim Notar und hat also da notarielles Testament gemacht und jetzt brauchen wir trotzdem noch einen Erbschein, das liegt uns nicht so gut. Und dann geht man eben gegen diese Entscheidung des Grundbuchamts vor. Zunächst beim Kammergericht und dann beim BGH. Konstantin, sei so nett, wie geht denn das Kammergericht mit diesem Fall um? Was sagen die, was da jetzt erforderlich ist?
Ja, das Kammergericht als Beschwerdegericht hat letztlich vorgesehen, dass der Erbschein tatsächlich notwendig ist. Bevor wir uns näher die Begründung anschauen, ist es vielleicht sinnvoll, wenn wir uns die zugrunde liegende Norm in der GBO nochmal kurz vergegenwärtigen, oder? Sollen wir das vielleicht an späterer Stelle machen? Ich würde es jetzt hier vorschlagen. Den 35 GBO.
Ja, gerne. Also ich lege mal los. 35 GBO, da heißt es in Absatz 1, der Nachweis der Erbfolge kann nur durch einen Erbschein oder ein europäisches Nachlasszeugnis geführt werden. Okay, das klingt jetzt erstmal so, als bräuchte ich halt sowieso immer einen Erbschein oder ein ENZ. Und in Satz 2 geht es dann weiter, beruht jedoch die Erbfolge auf einer Verfügung von Todeswegen, die in einer öffentlichen Urkunde enthalten ist, so genügt es, wenn anstelle des Erbscheins oder des europäischen Nachlasszeugnisses die Verfügung und die Niederschrift über die Eröffnung der Verfügung vorgelegt werden. Das ist der Halbsatz 1 von Satz 2 in Absatz 1. Und der Halbsatz 2, der dann noch folgt, lautet wie folgt, erachtet das Grundbuchamt die Erbfolge durch diese Urkunden für nicht nachgewiesen, so kann es die Vorlegung eines Erbscheins oder eines europäischen Nachlasszeugnisses verlangen. Also Grundregel zum Nachweis der Erbfolge brauche ich einen Erbschein. Wenn ich aber eine notarielle Verfügung von Todeswegen habe, dann kann ich mit dieser notariellen Verfügung von Todeswegen und der zugehörigen Eröffnungsniederschrift, aus der sich dann ergibt, dass die eben auch maßgeblich ist, den Nachweis der Erbfolge auch führen. Und das ist ja auch durchaus so in den notariellen Beratungen ein Argument, um zu sagen, hören Sie, das notarielle Testament oder insbesondere der notarielle Erbvertrag oder das notarielle gemeinschaftliche Testament, das lohnt sich, weil sie sich dadurch unter Umständen dann das Erbscheinsverfahren sparen, das ja Zeit und eben auch Geld in Anspruch nimmt. Und gerade in diesen Konstellationen bei Erbverträgen, wenn ich also gleich zwei Erbfolgen in einer Urkunde regle, dann ist es ja gebührentechnisch tatsächlich so, dass dann auch diese notarielle Urkunde günstiger ist als die zwei Erbscheine, die ich dann jeweils im Nachgang noch bräuchte. Also das ist ja durchaus ein wirkliches, ja, wirklicher Pluspunkt für diese notariellen Testamente, für die notariellen Erbverträge. Das ist sozusagen genau die Ausgangslage, ne? Der 35 Absatz 1 GBO.
Genau, und wenn man jetzt das einmal hinterfragt, warum das eigentlich so ist, muss man ja auch zum Ergebnis kommen, dass das völlig richtig so geregelt ist, vor allem vor der Überlegung eben, anders als beim eigenhändigen Testament nach 2247 BGB, prüft der Notar ja nicht nur Identität und Geschäftsfähigkeit der Beteiligten, sondern ergibt sich ja bereits aus 17 Absatz 1 Satz 1 Beurkundungsgesetz, erforscht er auch den letzten Willen des Beteiligten und gibt diesen dann eben klar und unzweideutig wieder. Das heißt, allein aufgrund dieser Erwägung haben wir ja bei dem notariellen Testament einen deutlich gesteigerten Beweiswert, der dann eben seinen Ausfluss in dieser Privilegierung im 35.1.2 findet. Nur wenn man jetzt, bevor man sich anschaut, was das KG entschieden hat, das einmal vergegenwärtigt, wie der Fall jetzt hier gelagert ist, muss man ja schon sagen, der Wortlaut fordert, dass diese Erbfolge eben aus der Urkunde, aus der öffentlichen Urkunde erkennbar ist. Ja, also sie muss aus der Urkunde eben nachgewiesen sein. Und das ist ja jetzt hier ganz nüchtern betrachtet nicht der Fall. In der Urkunde steht ja schon drin, wie du bereits gesagt hattest, die jeweiligen Kinder sind eben dann Nacherben. Wer die Kinder sind, wie viele das sind, das ergibt sich daraus nicht. Das heißt, ich denke, insoweit ist es völlig klar, allein aus der notariellen Urkunde kommen wir hier nicht zu einem entsprechenden Nachweis. Deshalb kann man sich ja durchaus die Frage stellen, wie schließen wir jetzt diese Nachweislücke? Und da ist es eben so, insoweit dürfte auch noch Einigkeit bestehen, dass jetzt Kinder meine Abkömmlinge sind, das kann ich mit Geburtsurkunden insoweit nachweisen in der Form des 29 GBO. Das ist kein Problem. Aber wie du ja schon angedeutet hast, birgt das natürlich immer die Gefahr, dass ich jetzt als Erbe oder Nacherbe im konkreten Fall eben die beiden Geburtsurkunden vorlege. Es waren ja konkret zwei Abkömmlinge, die anderen 37 Geburtsurkunden meiner anderen Kinder aber eben nicht vorlege.
Du meinst, wenn die aus so einer ganz gruseligen Sekte kommen und jede Menge Geschwister haben, die sie alle nicht mögen, dann verschweigen sie die. Da reicht aber ja auch schon, also auf der abstrakten Ebene reicht ja schon die Gefahr, dass die ein einziges Geschwisterchen da irgendwie verschweigern, von dem sie möglicherweise auch, das muss man auch sagen, vielleicht auch gar nichts wissen. Ne? Also who knows, je nachdem, um wen es da geht. Richtig. Aber klar, das heißt, wir haben sozusagen diese Nachweislücke, dass das Grundbuchamt natürlich sagen kann, okay, also ihr könnt mir zwar nachweisen mit öffentlichen Urkunden, dass ihr beide, also Enkel 1 und Enkelin 2, die Kinder von der Vorerbin seid, aber ihr könnt mir halt nicht nachweisen, dass es nicht auch noch ein drittes Kind gibt. Also zumindest nicht durch öffentliche Urkunden. Ne? Das ist dieses Argument. Okay.
Genau, diese Nachweisfrage, wie kann ich diese negative Tatsache nachweisen, die ist hier zentral. Und um jetzt dann endlich deine Frage auch zu beantworten, nachdem ich diese kurze Präambel noch eingebaut habe, das KG hat eben gesagt, diese Nachweislücke im Hinblick auf die negative Tatsache, es gibt außer den beiden keine weiteren Kinder. Die kann ich nicht anders schließen als mit einem Erbschein. Das war die Aussage des KG. Vielleicht muss man sich in dem Zusammenhang auch einmal die bisherige Streitlage bewusst machen, denn diese Frage, wie diese negative Tatsache bewiesen wird, nachgewiesen wird, die ist heftig umstritten gewesen. Und da haben sich eben im Wesentlichen zwei Ansichten herauskristallisiert. Die eine, die man wohl als herrschend bezeichnen muss in der obergerichtlichen Rechtsprechung und auch der Literatur, die hat sich folgendermaßen beholfen. Die hatte gesagt, ich lege Personenstandsurkunden vor, das ist klar, und zusätzlich brauche ich eine eidesstattliche Versicherung. Von wem brauche ich die? Die brauche ich von dem, der eben am besten Kenntnis darüber hat, ob noch andere Abkömmlinge da sind. Das heißt typischerweise der überlebende Ehegatte jetzt hier im konkreten Fall. Mhm. Der müsste an Eidesstatt versichern, letztlich inhaltlich ein oder zwei Sätze, es gibt keine weiteren Abkömmlinge. Und diese eidesstattliche Versicherung, die hat dann nach Auffassung der herrschenden Meinung eben genügt, um diese Lücke zu schließen. Das Argument war im Wesentlichen, wenn man das einmal herunterbricht, wir kommen ja später nochmal vertiefter dazu, wenn wir uns die BGH-Argumentation anschauen, das Argument war im Wesentlichen, das Nachlassgericht, also wenn ich jetzt die Beteiligten auf den Erbschein verweise, macht das Nachlassgericht ja letztlich auch nichts anderes. Das Nachlassgericht hat keine viel größeren Kompetenzen, um eben zu beurteilen, ob es weitere Kinder gibt. Die könnte ich ja auch jetzt verheimlichen, wenn ich das in der eidesstattlichen Versicherung einfach nicht erwähne. Und vor dem Hintergrund sei es unnötige Formelei, jetzt auf das Erbscheinsverfahren zu verweisen, wo ja letztlich auch nur eine eidesstattliche Versicherung darüber eingeholt wird, mit dem Inhalt unter anderem, es gibt keine weiteren Abkömmlinge. Der große Unterschied natürlich insoweit, im Erbscheinsverfahren ist das gesetzlich ganz klar festgelegt. Im 352 Absatz 3 Satz 3 FAMFG ist ja diese eidesstattliche Versicherung zum Nachweis, insbesondere der Tatsachen aus Absatz 1, vorgesehen. Ich weiß nicht, ob du die Vorschrift auch, also ich würde jetzt nicht vermuten, dass wir sie unbedingt brauchen. Quintessenz der Aussage ist ja nur, dass genau, eben dort im Erbscheinsverfahren die eidesstattliche Versicherung vorgesehen ist, gesetzlich. Und im Grundbuchverfahren eben nicht. Deshalb war das doch eine richterrechtliche Entwicklung, dass man dann eben gesagt hat, trotzdem lassen wir hier die eidesstattliche Versicherung genügen. Die andere Auffassung hat von vornherein gesagt, also wie gesagt, wohl minder Meinung vorab gewesen, aber doch auch im Vordringen befindlich. Die andere Auffassung hat gesagt, diese eidesstattliche Versicherung, gerade aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, im Grundbuchverfahren ist die nirgends festgelegt, die ist nirgends festgeschrieben. Deshalb ist es wohl auch so, dass sie eine nicht höhere Richtigkeitsgewähr hat und deshalb kommt die nicht in Betracht. Das einmal vorab, kommen wir gleich noch dazu, dann bei der Analyse der Entscheidung des BGH. Die Folge dessen, was, wenn ich jetzt sage, eidesstattliche Versicherung geht nicht, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich verweise auf das Erbscheinsverfahren, so wie es ja das KG jetzt auch schon gemacht hat, das habe ich ja vorweggenommen. Andere Stimmen dann wiederum innerhalb dieser Mindermeinung haben gesagt, und da zum Beispiel das OLG Schleswig ganz vorne dran, dass ich dann trotzdem nicht ins Erbscheinsverfahren gehen muss, sondern in solchen Fällen eben einfache Erklärungen in der Form des 29 GBO ausreichen würden.
Also im Grunde so eine Dreifaltigkeit, wie ich mit dieser Nachweislücke da umgehen kann. Ich habe quasi beim Grundprogramm zwei Sachen, die liegen auf jeden Fall da. Das ist einmal das notarielle Testament mit der Eröffnungsniederschrift und diese Abstammungsurkunden. Und dann habe ich noch diese Nachweislücke, dass mir jetzt halt irgendwie noch der Nachweis geführt werden sollte, dass es keine weiteren Kinder gibt. Und da habe ich im Grunde drei Möglichkeiten. Entweder ich sage, es genügt eine einfache Erklärung, oder ich sage, ich brauche eine eidesstattliche Versicherung, oder ich brauche einen Erbschein. Das wären sozusagen die drei Möglichkeiten, die man halt bislang diskutiert hat. Und wenn ich es zusammenfasse, die bisher herrschende Ansicht in der obergerichtlichen Rechtsprechung war, das geht mit einer eidesstattlichen Versicherung. Und die Minderansichten waren dann eben entweder einfache Erklärung reicht, weil eidesstattliche Versicherung gibt es nicht im Grundbuchverfahren, oder halt sozusagen Fallback auf die gesetzliche Grundregel, dann brauche ich halt einen Erbschein. Also so war sozusagen der Stand vor der BGH-Entscheidung. Okay.
Völlig richtig. Das KG hat sich eben dazu entschlossen zu sagen, wir fallen dann in diesem Fall zurück zum Default und brauchen eben den Erbschein.
Also das sind die strengste Lösung, die man sich vorstellen kann. Ja, okay.
Muss man so sehen, vor allem aus Sicht der Beteiligten ja doch der unerfreulichste Weg. Was hat also der BGH jetzt daraus gemacht? Der BGH hat zunächst einmal dem Beschwerdegericht im ersten Aspekt der Entscheidung Recht gegeben, nämlich insoweit, dass auch der BGH gesagt hat, die eidesstattliche Versicherung funktioniert hier nicht. Also das, was bislang die herrschende Meinung gemacht hat, auch in den obergerichtlichen Entscheidungen, muss man ja sagen, war das durchaus überwiegende Auffassung, dass man eben die eidesstattliche Versicherung ausnahmsweise trotzdem irgendwo herholt und die diese Nachweislücke schließt. Dem hat jetzt der BGH im Anschluss an das Beschwerdegericht eine eindeutige Absage erteilt und hat eben gesagt, dass das funktioniert nicht. Primäres Argument insoweit, wir haben tatsächlich keine höhere Richtigkeitsgewähr, weil diese nicht im Gesetz vorgesehene eidesstattliche Versicherung eben nicht strafbewehrt ist nach den 156, 161 StGB.
Ich würde vielleicht die entscheidende Randnummer mal vorlesen aus der BGH-Entscheidung. Da wird es ganz präzise auf den Punkt gebracht. Das heißt hier, auch schön für die Vorinstanz, ja, richtig ist auch die Prämisse des Beschwerdegerichts, dass eine gegenüber dem Grundbuchamt abzugebende eidesstattliche Versicherung der Beteiligten, sie seien die einzigen Kinder der Vorerben, im Vergleich zu einer einfachen Erklärung in der Form des 29.1 GBO keine höhere Richtigkeitsgewähr bietet, weil eine falsche Angabe nicht nach § 156, 161 StGB strafbewehrt ist. Also genau das, was du gerade gesagt hast, hier eben in Rand Nummer 17 der Entscheidung auf den Punkt gebracht, die eidesstattliche Versicherung ist nicht das richtige Nachweismittel.
Genau, und wenn man sich das nochmal genauer anschaut, dann spricht dafür auch doch einiges. Also, dass es im Grundbuchverfahren nicht zugelassen ist, die eidesstattliche Versicherung für diese konkrete Frage, ergibt sich ja letztlich schon aus einem Umkehrschluss des 35.3 Satz 2 GBO. Den hatten wir vorhin ja noch nicht vorgelesen. Ich denke, komplett brauchen wir ihn auch nicht, oder? Betrifft ja letztlich die Frage, wie mit geringwertigen Grundstücken umzugehen ist. Und da ist eben zusammengefasst, ist es so, dass ich da unter Umständen auf die Erbscheinsbeantragung verzichten kann. Und dann sagt der Satz 2 eben, wenn ich diese Geschäftsführeraufgabe einmal vertretungsweise übernehmen darf, dann würde ich diesen einen Satz selbst vorlesen. Der Antragsteller kann auch zur Versicherung an Eidesstatt zugelassen werden.
Ja, ich gehe trotzdem kurz darauf ein, weil das ist eine Norm, die man doch manchmal so ein bisschen aus dem Blick verliert. Also ich habe ja in dem 35 GBO diese strengen Regelungen dazu, wie der Nachweis der Erbfolge im Grundbuchverfahren zu führen ist. Und im 35 Absatz 3 gibt es dann sozusagen so eine Regelung für so Bagatellfälle. Ja? Also da heißt es dann zur Eintragung des Eigentümers oder Miteigentümers eines Grundstücks, kann das Grundbuchamt von diesen strengen Anforderungen absehen und sich mit anderen Beweismitteln begnügen, wenn das Grundstück oder der Anteil an dem Grundstück weniger als 3.000 Euro wert ist und eben die Beschaffung des Erbscheins und so weiter mit unverhältnismäßigem Aufwand an Kosten und Mühe möglich ist. Also sozusagen in diesen Fällen brauchen wir keinen Erbschein. Und dann wird ausdrücklich geregelt, dass der Antragsteller auch zur Versicherung an Eidesstatt zugelassen werden kann. Das heißt, da haben wir eine punktuelle Regelung, wo die Versicherung an Eidesstatt geht. Und jetzt ist sozusagen das allgemein methodische Argument zu sagen, naja, wenn es da für diesen Einzelfall geregelt ist, dann wird es in den anderen Normalfällen wohl nicht gehen. Das ist ja dann das Argument, das man hier aus der gesetzlichen Systematik ableiten kann.
Letztlich der Umkehrschluss genau daraus. Und wenn man sich dann jetzt anschaut, ja gut, aber das wird ja immer vom Notar abgegeben, typischerweise diese eidesstattliche Versicherung. Wie ist es denn da? Der Notar darf natürlich nach 22 Absatz 2 B&O im Grundsatz diese eidesstattliche Versicherung aufnehmen. Dennoch stellt der BGH fest, dass eben die Abnahme im Sinne des StGB, also die strafbarkeitsbegründende Handlung, dass die auch bei solchen eidesstattlichen Versicherungen erst mit dem Eingang der Erklärung bei der Behörde eben stattfindet. Und dann ist wiederum Voraussetzung, dass diese Behörde, das heißt jetzt hier konkret das Grundprogramm, zuständig für die Entgegennahme dieser konkreten eidesstattlichen Versicherung ist. Und das lehnt der BGH dann letztlich mit dem gleichen Argument wie bereits eben gesagt ab, dass es eben im Grundbuchverfahren solche eidesstattlichen Versicherungen außer in den ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen, wie zum Beispiel Absatz 3, Satz 2, was wir uns eben angeschaut haben, dass es das dort eben nicht gibt. Ja, und vor dem Hintergrund sagt man dann, ist es nicht im Gesetz vorgesehen, dass die rein richterrechtliche Entwicklung dieser eidesstattlichen Versicherung nicht ausreicht für die Strafbewehrung, ergibt sich ja letztlich bereits aus 103 Absatz 2 Grundgesetz. Auch das hängt der BGH dann zu Recht sehr, sehr hoch auf. Gesetzlichkeitsprinzip, Bestimmtheitsgebot, das kennen wir alles noch aus den Anfängen unserer juristischen Ausbildung. Das heißt, ich komme hier zu keiner Strafbewehrung und deshalb muss man sich schon die Frage stellen, welchen Mehrwert hat dann eigentlich diese eidesstattliche Versicherung noch? Der Beweiswert ist letztlich nicht höher als bei normalen, einfachen Erklärungen. Und vor dem Hintergrund ist es durchaus nachvollziehbar, wenn man dann sagt, gut, also dann gibt es auch keine eidesstattliche Versicherung, wenn der eigentliche Mehrwert, nämlich die höhere Richtigkeitsgewähr wegen der Strafbewehrung, ersatzlos entfällt.
Und damit ist ja der BGH noch auf der Linie des Kammergerichts und sagt ja richtig, also eidesstattliche Versicherung ist hier nicht das richtige Nachweismittel und jetzt biegt der BGH aber anders ab als das Kammergericht. Das Kammergericht sagt ja, wir brauchen dann halt einen Erbschein. Und der BGH begründet jetzt, dass die Nachweisführung eben auch, zumindest ein bisschen Einschränkungen gibt es schon, pflichtgemäßes Ermessen des Grundbuchamts und dergleichen, aber eben auch durch einfache Erklärungen der als Erben oder Nacherben eingesetzten Abkömmlinge in der Form des 29.1 GBO dann eben erfolgen kann. Also eher die, oder halt eindeutig die praktikerfreundliche Lösung des BGH.
Definitiv. Also nicht nur die Praktiker freundlichere, sondern auch die Beteiligten freundlichere
Auffassung. Ja, klar. Ja, also das meinte ich damit. Ja. Also für den Praktiker ist es dann einfacher, den Leuten zu vermitteln, dass sie das so einfach in einfacher Erklärung abgeben können, als dass sie jetzt zum Nachlassgericht müssen und da einen Erbschein beantragen, der ja Zeit und Geld kostet. Sondern so war das durchaus gemeint. Und der BGH schreibt das dann in der Randnummer 22 dieser Entscheidung, ja auch unter Bezugnahme auf vergleichbare Fälle aus der Vergangenheit, dass mehrfach eben anerkannt sei, dass die strengen Beweisregeln ausnahmsweise auch gelockert und einfache Erklärungen in der Form des 29.1 GBO im Grundbuchverfahren genügen können, wenn eben keine begründeten Zweifel an der Richtigkeit der Erklärung bestehen und es insoweit eben praktisch auch unmöglich ist, Urkunden beizubringen. Also das ist sozusagen so die Grundaussage des BGH. Und er meint eben, dieses Bedürfnis oder hiervon auszugehen, hat man eben insbesondere beim Nachweis negativer Tatsachen, die mit Hilfe öffentlicher Urkunden vielfach einfach nicht zu führen sind. Und sowas habe ich ja hier, weil diese negative Tatsache, dass die verstorbene Vorerbin keine weiteren Kinder hatte, das kann man halt nicht mit Hilfe öffentlicher Urkunden dann nachweisen. Also da ist der BGH dann eben schon recht selbstsicher und sagt, ja klar, also das ist ja auch anerkannt ansonsten, dass man hier eben dann auch mal im Einzelfall mit Erklärungen in der Form des 29 GBO diese Nachweislücken schließen kann. Die Beweisanforderungen dürften dann nicht überspannt werden, um eben einen geordneten Geschäftsverkehr nicht unnötig zu erschweren. Das ist letzten Endes das ist dann wirklich ein Praxisargument oder ein Argument, ein Wertungsargument mit unter Berücksichtigung der praktischen Gegebenheiten, sagen wir es mal so. Ja. Weil eben der BGH auch weiß, dass das Erbscheinsverfahren dann eben aufwendig ist, dauert und kostet und man dann eben ja auch schneller zur Eintragung und schneller zum Abschluss dieses Verfahrens kommt, wenn man sagt, man lässt halt diese einfache Erklärung in der Form des 29 dann eben genügen und verweist die Leute nicht auf den formalen und viel, viel schwerer umsetzbaren Weg des Erbscheinsverfahrens.
Genau, zumal ja auch, also glücklicherweise hat der BGH das so, und muss man ja auch sagen, in der Sache überzeugend gesehen, man hätte ja sonst sich auch auf den Standpunkt stellen können, also unmöglich ist das ja hier gar nicht, ich habe ja dafür gerade den Erbschein. Mhm. Aber da muss man dann schon sagen, wie du schon sagst, aus Wertungsgesichtspunkten letztlich, insbesondere, ist es verfahrensökonomisch natürlich unpraktikabel, wenn ich jetzt die Beteiligten allein für solche Fragen auf das Erbscheinsverfahren verweisen muss, wie du ja schon sagst, das kostet erheblich mehr Geld. Es dauert vor allem je nach Region auch wirklich erhebliche Zeit. Die Nachlassregulierung insgesamt wird dadurch letztlich verzögert. Und da führt der BGH dann noch an, was ja auch in der Sache völlig überzeugt, wenn man sich jetzt diese Alternative anschaut, ich verweise die Beteiligten für den Nachweis dieser negativen Tatsache auf das Erbscheinsverfahren. Wo liegt da genau der weitere Erkenntnisgewinn? Der BGH sagt dann, das Nachlassgericht kann ja letztlich auch nicht viel mehr machen, als eben auf Basis von einer eidesstattlichen Versicherung, hatten wir ja vorhin schon die entsprechende Norm aus dem FAMFG, dort ist es ja ausdrücklich vorgesehen, auf Basis von dieser eidesstattlichen Versicherung dann davon auszugehen, dass keine weiteren Abkömmlinge vorhanden sind. Das heißt, in der Sache verlasse ich mich trotzdem auf eine Erklärung der Beteiligten, weil ich keine weiteren Ermittlungsmöglichkeiten in diesem Sinne habe, sodass zusammenfassend, wenn ich jetzt die Beteiligten auf das Erbscheinsverfahren verweise, ich den Beteiligten einen erheblichen Kosten- und Zeitmehraufwand kreiere, bei der rechtssuchenden Bevölkerung vielleicht auch damit sicherlich berechtigterweise teilweise auf Unverständnis stoße und zudem ich in der Sache gar nicht einen höheren Erkenntnisgewinn habe, weil das Nachlassgericht letztlich auch nur genau das Gleiche macht, was das Grundbuchamt ja insoweit machen könnte, sich nämlich auf Erklärungen der Beteiligten zu verlassen. Und zusammen sind diese Wertungsgesichtspunkte doch aus meiner Sicht überzeugend, um dann zu sagen, gut, also das bringt uns hier nichts, das Erbscheinsverfahren. Vor dem Hintergrund lassen wir es, ersparen allen Beteiligten diesen Aufwand und gehen dazu über, dass wir eben sagen, gut, einfache Erklärungen der Beteiligten reichen insoweit aus. Mit der Nuance noch des BGH eben, dass er sagt, diese einfache Erklärung muss, um der Form des 29.1 GBO zu genügen, eben dann unterschriftsbeglaubigt sein.
Richtig. Und man kann natürlich da sagen, naja, wenn Sie es jetzt im Erbscheinsverfahren erklären würden, dann hätte ich ja wieder den 352 Absatz 3 Satz 2 FAMFG, der mir sagt, okay, dann wird es halt an Eidesstatt versichert. Dann hätte ich ja diese Strafbewährung zumindest im Erbscheinsverfahren und damit vielleicht eine höhere Richtigkeitsgewähr als im Grundbuchverfahren. Aber der BGH führt aus, dass natürlich auch bei solchen Erklärungen, einfachen Erklärungen, die im Grundbuchverfahren abgegeben werden können, jetzt nicht jede Strafbarkeit ausgeschlossen ist. Ja. Also es kommt ja immer noch in Betracht, dass da Falschbeurkundungen geschehen oder Betrügereien, die ja durchaus auch mit erheblichen Strafandrohungen versehen sind. Also so, dass ich dann nicht unbedingt sagen kann, diese also im Grundbuchverfahren Lügen ist völlig unproblematisch. Ja? Also so ist es ja nun auch nicht. Ja? Und das ist natürlich jetzt, wenn man sich den Fall mal überlegt, wie oft der vorkommt, schon erhebliche Erleichterung für die Praxis, wenn man sagt, in diesen Fällen wird man künftig den Beteiligten eben den Weg zum Nachlassgericht ersparen können. Kann natürlich sein, dass aus anderen Gründen der Erbschein immer noch sinnvoll ist oder für andere Dinge benötigt wird. Aber wenn es wirklich nur darum geht, das Grundbuch zu berichtigen und die Erbfolge eben klar aus der Kombination aus Personenstandsurkunden und notariellem Testament und dann eben dieser einfachen Erklärung sich zusammensetzt, dann hat man natürlich da schon viel Zeit und Geld gespart, als wenn man jetzt zusätzlich noch dafür eben den Erbschein beantragen müsste. Und auch aus Sicht der Nachlassgerichte sind ja solche Erbscheinsverfahren, also da tritt ja auch eine Entlastung ein, wenn die dann eben nicht mehr durchgeführt werden müssen. Also ganz ausführlich begründet, wir werden jetzt nicht auf jedes einzelne Argument eingehen, für die Praxis ist wichtig, dass man da jetzt in Zukunft eben aufgrund dieser BGH-Entscheidung keinen Erbschein mehr braucht, sondern sich eben darauf stützen kann, dass die einfache Erklärung in Form des 29 GBO genügt. Aber sehr ausführlich begründet, mit allen Gegenansichten irgendwie auch befasst, auch die Rolle des Grundbuchamts im Verhältnis zum Nachlassgericht nochmal beleuchtet, sich auch nochmal gefragt, in welchem Verhältnis steht denn eigentlich der 35 Absatz 3 Satz 2 dazu. Also die BGH-Entscheidung ist wirklich sehr, also handwerklich finde ich die wirklich toll. Also wird sich mit allem auseinandergesetzt, was man da eben als Gegenargument in die Waagschale werfen könnte. Das Interessante ist jetzt vielleicht noch, wenn man sich so ein bisschen überlegt, wie
Andreas, kann ich da ganz kurz
einhaken? Ja, gern, klar.
Dass wir wenigstens dieses eine Argument noch bringen, weil das ja doch auch, das knüpft so ein bisschen an das, was wir am Anfang schon gesagt haben. Der BGH stellt ja ausdrücklich auch fest, wie du schon sagst, die Situation kommt so häufig vor, dass andernfalls, wenn wir es anders sehen würden, das notarielle Testament entwertet werden würde. Gerade diese Vorteile, die wir vorhin hatten, 17.1.1 genau, ja. Beurkundungsgesetz, Identitätsprüfung und so weiter gegenüber dem privatschriftlichen Testament, die entwerte ich vollständig, wenn ich jetzt sage, jedes Mal, wenn eine junge Familie zu mir kommt, die noch keine Kinder hat, muss ich die später aufs Erbscheinsverfahren verweisen. Und deshalb finde ich es auch gut und richtig, dass der BGH auch diesen Punkt nochmal herausgearbeitet hat, dass eben gerade diese Vorteile des notariellen Testaments insoweit erhalten bleiben müssen. Und der einzige Weg insoweit war, eben den Erbschein nicht zwingend zu fordern.
Das geht natürlich den Vertretern des Notarstands runter wie Butter, wenn der BGH schreibt, Moment, müsste das Erbrecht im Hinblick auf negative Tatsachen generell durch einen Erbschein nachgewiesen werden, führte dies letztlich zu einer gewissen Entwertung des notariellen Testaments. Es verlöre die Vorteile, die es gegenüber dem privatschriftlichen Testament bieten soll. Und das ist natürlich toll, wenn das sozusagen auch vermieden wird, diese Entwertung des notariellen Testaments. Und genau, denn das Entscheidende ist ja dieses Problem, dass ich meine Nacherben oder gegebenenfalls auch meine Erben nicht namentlich benennen kann. Da kann man ja dem Testierenden keinen Vorwurf machen. Man kann ja nicht zu den Leuten sagen, ihr könnt erst wiederkommen, wenn ihr alle namentlich benennen könnt. Sonst müsst ihr dann halt später immer noch einen Erbschein beantragen. Also es ist ja durchaus ein nachvollziehbarer Wunsch der Erblasser, der Testierenden, dass die sagen, okay, ich will das halt so und so regeln. Und das sollen dann meine Enkel kriegen und ich weiß halt nicht, wie viele Enkel ich haben werde. Ja, und dann kann man jetzt nicht sozusagen hier aus dieser formalen Frage der Grundbuchnachweisführung dann ein Gebot ableiten, dass man dann aber sagen muss, du musst die aber jetzt namentlich benennen, weil sonst funktioniert es an dieser Stelle nicht. Und dieser Vorteil, den dir das notarielle Testament eigentlich bringen soll, also jetzt konkret nicht dir, dem Erblasser, aber halt deinen Erben, der fällt dann weg. Also das ist nachvollziehbar, dieser Wunsch. Die Frage, die man sich jetzt stellt, ist natürlich, die Entscheidung betrifft diese Konstellation, wir haben unbenannte Nacherben, also bei denen man eben nicht genau weiß, wer ist es denn jetzt, wie heißen die genau, wie viele gibt's da und ich dann eben diesen Nachweis der negativen Tatsache führen muss. Es gibt aber ja noch andere Konstellationen, bei denen ich notarielle Testamente, Erbverträge und dergleichen zum Nachweis der Erbfolge im Grundbuch verwende und andere negative Tatsachen nachweisen müsste. Und die hat natürlich der BGH jetzt nicht konkret entschieden, aber für die Praxis stellt sich die Frage, kann man das jetzt darauf 1:1 übertragen, ja oder nein? Ich weiß nicht, Konstantin, hast du Beispiele im Kopf, die hier vielleicht, wo wir sagen würden, da ist es ganz ähnlich, dann muss es in Zukunft auch so gehen?
Also das prominenteste Beispiel dürfte ja wahrscheinlich die Pflichtteilsstrafklausel sein. Wird ja auch in der Beratungspraxis wirklich sehr häufig gewünscht von den Beteiligten. Häufig wird es dann nicht beurkundet, aber manchmal eben doch. Und da hat man ja im Wesentlichen genau das gleiche Problem. Ich muss dann als potenzieller Erbe eben nachweisen, dass ich nicht den Pflichtteil geltend gemacht habe, weil er sonst...
Genau, also warte mal, lass uns mal kurz durchspielen. Pflichtteilsstrafklausel heißt, ich setze meinen Sohn zum Alleinerben ein und ich sage aber, wenn der den Pflichtteil verlangt, dann kriegt mein Lieblingsmusikverein alles. Ja? Und dann kommt mein Sohn mit dem notariellen Testament zum Grundbuchamt und sagt, ich würde jetzt ganz gerne als Eigentümer eingetragen werden. Und dann sagt das Grundbuchamt, weist mir mal nach, dass du nicht den Pflichtteil verlangt hast. Das ist das Problem mit der Pflichtteilstrafklausel, oder? Ja.
Ganz genau.
Okay. Ja, und dann, genau, da steht der Sohn, da steht der Sohn vom Grundbuchamt und sagt, ja, wie soll ich denn nachweisen, dass ich was nicht gemacht habe? Okay. Also, das ist ja vergleichbar. Mhm.
Genau. Ähnliche Konstellation habe ich letztlich bei der Wiederverheiratungsklausel. Da muss ich dann nachweisen, dass ich nicht geheiratet habe. Gibt ja viele Fälle, zum Beispiel auch, die Frage ganz generell, ob Scheidungsanträge gestellt wurden oder dergleichen oder ob ein Rücktrittsrecht von einem Erbvertrag ausgeübt wurde. Also es sind viele negative Tatsachen denkbar, wo man immer dem gleichen Problem ausgeliefert ist, dass ich eben im Grundsatz eine gewisse Beweisnot habe, weil ich nicht weiß, wie ich nachweisen soll, dass ich gerade keinen Scheidungsantrag gestellt habe oder eben mich nicht erneut verheiratet habe. Mhm. Ich glaube, das ist all diesen Konstellationen gemein.
Und was man da jetzt mitnehmen kann aus der Entscheidung ist ja, würde ich sagen, dass die eidesstattliche Versicherung jedenfalls in diesen Fällen jetzt, ich sag's mal platt, tot ist. Die werde ich nicht mehr brauchen. Also das ist ja eigentlich, die Argumente, die der BGH hierzu ausführt, die sind ja aus meiner Sicht übertragbar auf diese Fälle.
Das muss man wohl so sehen. Das ist verallgemeinerungsfähig. Ich habe ja auch in diesen ganzen Konstellationen, die wir gerade angesprochen haben, nie im Grundbuchverfahren vorgesehen, dass eine eidesstattliche Versicherung substituierend irgendwie herangezogen werden kann. Mhm. Das heißt, das muss ich immer so sehen. Auch da habe ich keine höhere Richtigkeitsgewähr. Das heißt, die eidesstattliche Versicherung fällt weg und ich falle wieder auf diese Weichenstellung dann zurück. Brauche ich dann den Erbschein oder sage ich auch in diesen Fällen, reicht mir jetzt, und das ist mit den Argumenten des BGH ja durchaus begründbar, auch in diesen Fällen reicht mir jetzt die einfache Erklärung in der Form des 29 GBO.
Ja, okay. Also ist dann, ja, also muss man sich im Einzelfall immer anschauen, ob es übertragbar ist oder nicht. Aber wenn ich so eine gleichwertige negative Tatsache habe, wo ich auch einfach nur sagen muss, da ist halt irgendetwas tatsächlich nicht passiert, dann spricht aus meiner Sicht schon viel dafür, dass es jetzt in der Praxis einfacher wird und ich eben mir mit diesen einfachen Erklärungen in der Form des 29 GBO behelfen kann, die ja viel einfacher beizubringen sind als ein Erbschein und ich auch den Beteiligten nicht so viel Angst machen muss, wie wenn ich jetzt über die Folgen der eidesstattlichen Versicherung da irgendwie belehre. Und es ist schon so eine gewisse Gravitas, die da irgendwie mitschwingt, wenn man den Leuten sagt, die müssen dann Eidesstatt versichern, dass es da keine weiteren Kinder gibt und dergleichen, wenn das ohnehin nicht nötig ist oder wenn das ohnehin nicht strafbewehrt war und ist natürlich. Okay. Also da wird sich tatsächlich ein bisschen gewisse Erleichterung ergeben. Was ich jetzt dann interessant finde, mal schauen, ob das dann wiederkommt, ob man dann sozusagen auch aus gestalterischer Sicht sagt, ich kann jetzt diese ganzen Dinge, die ich halt früher auch so ein bisschen mit Blick auf die Entwertung des notariellen Testaments im Grundbuchverfahren dann vielleicht nicht gemacht hätte, jetzt auch wieder häufiger als Gestaltung vorschlagen. Weil es ist ja schon so ein Punkt, dass man sagt, naja, so diese Pflichtteilstrafklauseln und diese Wiederverheiratungsklauseln und auch so das Einsetzen von nicht namentlich benannten Erben, Nacherben, hat man ja jetzt durchaus unter Umständen dann auch damit mal, zumindest das besprochen oder die Beteiligten darüber belehrt, dass man sagt, ja, also wenn sie das so machen, das geht natürlich, aber dann haben wir halt möglicherweise ein Problem, wenn es dann um die Grundbuchberichtigung geht, weil sie dann halt unter Umständen doch wieder höhere Nachweisanforderungen haben und gegebenenfalls auch einen Erbschein brauchen. Also ob es da jetzt sozusagen so eine Rückkopplung aus dieser Entscheidung auf die Gestaltungspraxis gibt, dass man jetzt eben vielleicht auch als Vertragsgestalter, als zur Belehrung der Beteiligten Berufener da etwas lockerer wieder mit umgeht mit diesen Fällen. Ja. Werden wir wahrscheinlich dann in der Anfragenpraxis irgendwann sehen, wie sich das, oder wenn wir selber irgendwann in der Praxis landen, was dann da so, was sich dann da so tut. Ja. Okay, könnte natürlich sein.
Sicher auszugehen. Ich glaube, bei der Pflichtteilsstrafklausel kann man sicherlich jetzt selbstbewusster auftreten. Dennoch, wie du schon sagst, ich glaube, die entscheidende Frage ist, habe ich eine gleichwertige negative Tatsache, die es nachzuweisen gilt? Und wir haben jetzt bislang eben nur diese Entscheidung. Es bleibt abzuwarten, was die weitere gerichtliche Praxis und auch die Literatur daraus macht. Ja. Aber ich glaube, diese Frage, ob es gleichwertig ist oder nicht, es gibt sicherlich auch Konstellationen, da kann man das abweichend beurteilen. Bei der Pflichtteilsstrafklausel würde ich persönlich jetzt keinen großen Unterschied erblicken können. Nee, aber auch da, ja. Entschieden ist nur die Benennung der Abkömmlinge. Wir werden sehen, was daraus wird.
Ja, also es gibt zwei Anmerkungen zu der Entscheidung. Wir haben sie auch im D&I-Report ja schon zusammengefasst im zweiten Heft. Falls Ihnen das schon vorliegt, da kann man es auch nochmal durchlesen. Im Fachdienst für Erbrecht, den man auf Back Online abrufen kann, hat der Kollege Litzenburger die Entscheidung als erster eingeordnet. Und jetzt gibt es, wie gesagt, auch schon in der NJW 2026, Seite 563, fortfolgende eine erste Einordnung vom Kollegen Zimmer. Man kann über die Entscheidung sicherlich streiten, aber wir nehmen sie natürlich für die Praxis dankbar hin, weil sie uns doch die ein oder andere zeitlich aufwendige und natürlich auch den Beteiligten schwer zu vermittelnde Umwege über das Nachlassgericht dann eben erspart. Okay, ja super. Also jedenfalls eine Entscheidung, die man auf dem Schirm haben sollte, insbesondere jetzt vielleicht dann halt die Beteiligten nicht vorschnell zum Nachlassgericht schicken, sondern erstmal halt gucken, ob es vielleicht mit der einfachen Erklärung geht. Und dann kann man sich überlegen, ob man das dann auch wieder als Ansatzpunkt dafür nimmt, in der eigenen Gestaltungspraxis ein bisschen lockerer mit diesen Themen umzugehen, die wir da vorhin jetzt besprochen haben. Ansonsten, wie weit die Entscheidung im Einzelfall reicht, das wird man sehen. Da werden sich sicherlich nach und nach dann die ein oder anderen Obergerichte für die ein oder andere Konstellation auch anschließen. Wir werden auch sicherlich im D&I-Report mal das ein oder andere Gutachten dazu bringen zu vergleichbaren Konstellationen. Und dann kommen wir da schon nach und nach so durch. Gut. Ja, super. Also Konstantin, vielen Dank. Ist ein bisschen seltsam, muss man zugeben, mit dieser Remote-Aufnahme. Man hat schon ein bisschen mehr so Interaction, wenn man sich gegenseitig sieht. Wir haben uns jetzt nicht gesehen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal noch irgendwie einen Zoom-Call dazuschalten. Schauen wir mal. Aber jedenfalls, mein Mischpult, das schlägt gut aus. Ich hoffe, es ist alles auf der Aufnahme drauf. Wird schon funktionieren. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es ja dann sowieso, ob es geklappt hat oder nicht. Besten Dank. Okay, also Konstantin, tschüss und schönes Wochenende dir. Bis nächste Woche.
Vielen Dank. Ebenso. Tschüss.